Wie wir bereits gehört haben, wir werden älter, halten möglicherweise so lange Operationen nicht aus, und mein Vortrag soll sich nun damit beschäftigen, wie wir diese Löcher, die wir bei der Tumorchirurgie schaffen, auch anders schließen können. Defekte, also es geht um Defekte, um Defizite, die nun einerseits durch Tumore, durch Missbildungen, durch Trauma und durch Entzündungen entstehen können. Also Epidetik ist jetzt nicht alleine für die Tumorchirurgie anzuwenden. Was ist eine Epithese? Also ein griechisches Wort, also ein Gegenstand, der aufgelegt wird, das Aufgesetzte. Also mit anderen Worten, der ästhetische Ausgleich von Körperdefekten. Ich befinde mich hier in einem Museum, und aus diesem Grund möchte ich auch auf die Historie der Epidetik etwas eingehen. Wie eingangs erwähnt, also Kepler Universitätsklinikum in Linz, Johannes Kepler, ein Astronom. Deswegen möchte ich auch gleich mit einem weiteren Astronomen anfangen. Das ist nämlich erstmals, wo geschichtlich letztendlich die Epidetik erwähnt wird, 16. Jahrhundert. Wir kommen zu einem, wie gesagt, zu einem dänischen Astronomen, so ein Tycho Brahe, der sich duelliert hat mit einem anderen wegen einer mathematischen Formel und so im 20. Lebensjahr seine Nasenspitze verloren hat, und er dann letztendlich diese Nasenspitze aus einer Legierung aus Gold und Silber, die er mit einer Salbe dann angeklebt hat, also rekonstruiert hat. Dann die geschichtliche Erwähnung der Fürstin von Eboli, also Don Carlos und so weiter, wenn Sie sich da entsprechend orientieren. Die hat weniger martialisch, also oder doch, also wie gesagt, es war auch Fechten, aber vielleicht nicht wegen einer mathematischen Formel, aber sie hat letztendlich ihr Auge verloren und das durch eine Epithese versorgen lassen. Wirklich medizinisch, relevante medizinische Literatur gibt es dann eigentlich von Paré, einem französischen Chirurgen, also aus Paris, wir reden von 1575, der dann wirklich schon Epidetik angewandt hat, also mit Bändern entsprechend fixiert hat. Aber man beachte zur gleichen Zeit praktisch, also 20 Jahre ist der Unterschied, von Talia Cozzi, also in Bologna, der hat sich damit beschäftigt, wie kann man die Nasenspitze oder die Nase anders rekonstruieren. Es gibt ja die indische Methode, und er hat sie eben durch Rolllappen von der Innenseite des Oberarms entsprechend versucht wiederherzustellen. 18. Jahrhundert, also Epithesen, fester Bestandteil der chirurgischen Therapie, Chopard, so, aber dann kamen die Zahnärzte, und die haben die Epidetik letztendlich übernommen, also besonders erwähnenswert Nicolas Debouis de Chemin, der eben Obturatoren, also wenn Defekte im Oberkiefer sind, also um eine Trennung zwischen Mundhöhle und Nasenhöhle bewirken zu können, beziehungsweise dann Epithesen, also aus Porzellan vorwiegend geschaffen hat. Es geht dann weiter ins 19. Jahrhundert, also hier ist es vor allem ein Materialienthema, also vom Porzellan ging dann der Weg Kautschuk, vulkanisierter Kautschuk, Zelluloid, und wir kommen jetzt ins 20. Jahrhundert, Gelatine, Kunstharz, Latex, 1940 Metacrylat und letztendlich das, was wir heute in der modernen Epidetik verwenden, nämlich Silikon. Nun zu den Befestigungen, also wie kann man Gesichtsepithesen befestigen, mechanisch, chemisch, anatomisch und chirurgisch. Ich darf da einen kurzen Streifzug machen, also Sie sehen hier aus der Historie von Port 1912, also eine brillengetragene Ohrenepithese, eine brillengetragene Nasenepithese, also Sie sehen, wie sowas ausschauen könnte, also nach einer Exenteratio Orbite, also Brillen getragen, Sie sehen ja die Patientin, also der Fall ist ungefähr 40 Jahre alt, den ich Ihnen hier zeige, also wo eben keine unter sich gehenden Stellen sind, also wo letztendlich dann mit einer brillengetragenen Epithese hier dieses rekonstruktive Ergebnis erreicht wurde. Eine Nasenepithese, also die wurde an meiner Abteilung vor 3 Monaten fertiggestellt. Also Sie sehen, auch sowas wird heutzutage noch verwendet. Sie sehen hier den Patienten, ein Basalzellkarzinom, sehr oft operiert, immer wieder Rezidive, Patient schon betagt, rekonstruktionsmüde, hält auch von seinem allgemeinen Zustand längere Operationen nicht mehr aus und so das ästhetische Ergebnis. Ja? Also Patient durchaus wieder sozial integrierbar mit relativ geringem Aufwand. Chemische Befestigungsmethoden, das heißt chemisch, also ein Klebstoff, ein Latexkleber, der letztendlich dazu verwendet wird, um Gesichtsepithesen zu fixieren. Also hier ebenfalls wieder eine Orbiter-Epithese. Hier also ein Fall, der ungefähr 5 Jahre alt ist, Exenteratio Orbite. Und hier, also die Patientin trägt zwar eine Brille, aber die Epithese ist nicht brillengetragen, sondern sie hält durch einen Latexkleber in der Orbita. Anatomisch, was heißt anatomisch? Sie brauchen irgendwelche unter sich gehenden Strukturen, damit sie mit einer Art Pfropf, also die Epithese, verankern können. Also hier an diesem Beispiel Defekt im Nasenflügel, Oberkieferbereich. Und letztendlich dann Befestigungen auf chirurgischer Art und Weise, also dass man Platten verwendet, um hier eine entsprechende Verankerung bewerkstelligen zu können. Das ist auch heute, jetzt Stand der Technik, die Epiplating-Methode, Patient wieder mit einem Basalzellkarzinom, etliche Rezidive. Und es wurde hier mit einem Plattensystem, wurden hier Verankerungselemente geschaffen, die Magneten tragen. Sie sehen hier die Abformung, ich werde dann auch später genauer darauf eingehen, also das wird abgeformt. Hier das Modell, das der Techniker letztendlich zur Verfügung hat, die fertige Nasenepithese von der Innenseite betrachtet, mit den Teilen, die auf den Magneten aufsitzen. Das Ganze von außen und so der Patient dann fertig. Allerdings, also wie gesagt, die Brille hier dient nicht zur Fixierung der Epithese, sondern er hat nur die Möglichkeit, wieder eine Brille zu tragen. Es hält. Ja, ja, und letztendlich hat dann 1979 Dielström die extraoralen Implantate zur Fixierung von Epithesen eingeführt. Und das ist auch der Stand, den wir auch heute verwenden. Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel einer Ohrepithese zeigen, also ein Patient, Motorradfahrer, der sein Ohr, seine Helix verloren hat. Sie sehen hier den Situs. Es ist natürlich notwendig, hier also ein CT anzufertigen von der Mastoidregion, um auf die Knochenverhältnisse entsprechend achten zu können. Eine Schablone, mit der man dann bestimmt, wo die Implantate hinkommen sollen. Das Ganze eingezeichnet, also hier der Meatus acousticus externus. Dann die offene Darstellung des Planum mastoideum. Die Bohrungen für die Implantate. Die Insertion der Implantate, die sich eigentlich nicht wesentlich von den dentalen Implantaten unterscheiden, wir werden heute noch davon hören, und eine gedeckte Einheilung, die Implantate heilen 4 Monate ein, dann die Freilegungsoperation, es kommen Distanzstücke auf die Implantate drauf, um einen reizfreien Tunnel durch die Haut zu schaffen, das muss für den Patienten pflegbar sein, einfach pflegbar sein. Dann kommt die Abformung, Sie sehen hier Transferkäppchen, die auf die Implantate aufgesteckt werden und dann die Technik der Abformung, zunächst mit einem leicht fließenden Abformmaterial, das Ganze wird dann noch mit Clips überzogen, der fertige Abdruck, es kommen dann die Modellimplantate, die Technikerimplantate hinein, damit der Techniker letztendlich die 1-zu-1-Situation versichert. Und was soll man tun? Man soll also, das gesunde Ohr des Patienten wurde abgeformt, diese mit Clips ausgegossen, kam in einen Computer hinein, wurde eindigitalisiert, das Ohr wurde gespiegelt und wieder ausgedruckt, eingebettet. Und so entsteht dann letztendlich die Form des Ohres. Ist auch wichtig, weil der Patient dann auch sieht, okay, es ist ein Teil von mir, nur andersrum gespiegelt, und er kann sich damit mit seiner Epithese mehr identifizieren. Dann, das sind die Gerätschaften, die uns zur Verfügung stehen, um die Hautfarbe zu bestimmen. Letztendlich wird hier das Silikon dann entsprechend dieser Vorgabe gemischt, damit also die Farbe wirklich stimmt. Farbe ist relevant, Farbe geht vor Form. Also auch wenn die Form der Epithese noch so schön ist, wenn die Farbe nicht stimmt, schaut das katastrophal aus. Sie sehen hier dann das fertige Ohr, die Halterungen für die Magnete. Es werden dann hier auf diesen Distanzstücken die Magnete aufgeschraubt, und so der Patient bei Kunstlicht und auch bei Tageslicht. Also das ist die Kunst, wirklich so eine Farbe zu nehmen, also dass das sowohl bei Kunstlicht als auch bei Tageslicht entsprechend ausschaut. Hält absolut stabil, Patient kann eine Brille aufsetzen, kann seinen Motorradhelm noch drüber setzen, ohne dass irgendwas passiert. Was sind nun Indikationen für Epidetik? Es ist nun einerseits der Patientenwunsch, also Palliativindikationen selbstverständlich, dann der Allgemeinzustand, also nicht jeder hält 8 Stunden, 10 Stunden Operationen aus, auch wenn wir in mehreren Teams arbeiten. Der lokale Zustand, man denke an die Strahlentherapie, wenn entsprechend kompromittiertes Gewebe vorliegt. Nach dem 10. Rekonstruktionsversuch, nach dem 10. Rezidiv, der Patient ist müde, möchte eine pragmatische Lösung haben, also eben damit verbunden Scheitern der rekonstruktiven Chirurgie. Also der Patient braucht eine Überlegungsphase, eine Erholungsphase als temporäre Lösung, und das, was mir besonders gut gefällt, Hybridlösungen, also intelligente Verknüpfungen zwischen der rekonstruktiven Chirurgie und der Epidetik. Hier so der Klassiker eines rekonstruktionsmüden Patienten, ein Basalzell, also ein multifokales Basalzellkarzinom. Der Patient ist sage und schreibe 35 Mal an 3 Abteilungen operiert worden. Sie sehen hier die Spuren eines Lexerschen Stirnlappens, der hier ist, der Patient wollte einfach nicht mehr. Also man sieht also ein Defekt einerseits, der die Nase komplett betrifft, als auch den Nasenboden. Es ist auch der frontale Alveolarfortsatz fehlend. Und hier eine Obturatorprothese, die hier eingesetzt sind, ebenfalls mit Magnetsystemen, ein Epiplating-System, das dann letztendlich diese Epithese trägt. Der Patient ist damit eigentlich sehr zufrieden. Hier eben eine provokante Folie, rekonstruktive Chirurgie, Epidetik oder und. Also ich habe gesagt, ich bin ein Freund des Uns, die Hybridlösungen, die hier wichtig sind. Schauen Sie sich diese Patientin an, ein ekrines Karzinom, schaut jetzt einmal so ganz unspektakulär aus. Wenn Sie sich das Operationspräparat dann letztendlich anschauen, dann sehen Sie, dass es nicht so ohne ist. Also es war auch es ist tief in die Orbite eingebrochen, Sie sehen, was da alles weggekommen ist. Die Patientin ist jetzt mit einem Latissimus Dorsi-Lappen rekonstruiert worden, bestrahlt worden. Ne? Und so schaut es dann aus, es ist ein sehr unbefriedigendes Ergebnis, also auch wenn hier jetzt dann eine Lidschale eingesetzt wird, es schaut nicht besonders aus, Patientin unzufrieden, deswegen eine Epithese drüber. Ja, also funktioniert auch, also die ist auch Implantat getragen, es wurden also hier Implantate eingesetzt, hat man auch im bestrahlten Gewebe noch zusammengebracht, funktioniert. Die Hürden, was sind so in der Epidetik die Hürden, die man zu nehmen hat? Es ist ein Fremdmaterial, das gehört nicht zu mir, das ist abnehmbar, das kann ich ja verlieren. Also das heißt, das sind alles diese Dinge, die letztendlich dem Patienten dann also erklärt werden müssen, dass das nicht unbedingt so ist. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht polarisieren und sagen, rekonstruktive Chirurgie ist schlecht, überhaupt nicht, ich mache viel rekonstruktive Chirurgie und so weiter, aber ich möchte Ihnen nur sozusagen zeigen, was sind Nachteile, was sind Vorteile von Epidetik. Hier ein junger Patient, ein Rhabdomyosarkom der Orbita mit einem Latissimus Dorsilappen versorgt. Also ich meine, sicherlich kein nicht schlechtes Ergebnis, also wenn Sie sich den Scan anschauen, Entschuldigung, das hängt ziemlich, das geht am Apple schneller, also wir haben schon darüber gesprochen, das ist ein bisschen drum, da kommt jetzt eine Unzahl von Bildern, weil ich wollte, dass Sie das aus verschiedenen Richtungen sehen, also es stimmt erstens einmal die Farbe nicht, zweitens ist das Volumen trotzdem nach 4 Ausdünnungsoperationen immer noch zu viel. Es ist die Schale für die Augenhöhle einfach zu gering. Es drückt ihm immer wieder das Glasauge heraus aus dem Ganzen. Also verliert es am Tag 2-mal, also weil ganz einfach die Retention in zu geringem Ausmaß gegeben ist. Und im Vergleich dazu möchte ich Ihnen jetzt diesen Patienten hier zeigen. Da kommen wir jetzt auf ein mukoepidermoides Karzinom. Das, also, Sie sehen jetzt, wie der ausschaut. Ja? Also gewaltig, es ist also ein Defekt, der praktisch die Hälfte des linken Oberkiefers betrifft, eine Höhle, die hinaufgeht bis zur Schädelbasis. Und also das ist sicherlich die größte Epidese, die wir je gemacht haben. Der Patient wurde auch bestrahlt, ist jetzt seit 5 Jahren in etwa rezidivfrei. Und es ist, also das ist jetzt mit modernster Technik also angefertigt, mit CAD-CAM-Techniken, mit Spiegelungstechniken, also wir verwenden den CT, den Gesichtsschädel-CT, Grundlage mit den Oberflächenscans, wir spiegeln die intakte Gesichtsseite auf die kranke Gesichtsseite, um hier volumensgerecht entsprechend wiederherstellen zu können. Lässt sich alles wunderschön virtuell durchführen. Wir können uns ein Modell ausdrucken, wir können die Implantatpositionen bestimmen, hier die Insertion der Implantate. Dann, das ist die Obturatorprothese, die eine Abdichtung zwischen der Mundhöhle und der Nasenhöhle bewirkt, ebenfalls mit Magnetsystemen und die natürlich an der Restbezahnung dann mit diesen Klammern hier verankert wurde. Dann der Patient mit diesem magnetgetragenen Implantat, also mit den Magneten auf den Implantaten. Wirklich, also Sie sehen den Situs hier, die Uvula, also die Zunge, also eine freie Verbindung. Dann kommt zunächst die Obturatorprothese hinein. Sie sehen hier noch einen kleinen Spalt, also auch bei Bewegungen muss es ja entsprechend dichten. Deswegen kommt dann noch diese Struktur dazwischen hinein, ebenfalls magnetgetragen. Und auf das Ganze dann die Silikonepidese ebenfalls mit Magneten fixiert. Und so schaut der Patient aus. Es kommt jetzt eine Unzahl von Fotos. Ich wollte es jetzt nicht als Film gestalten, weil die Filme meistens hängen. Nur damit Sie auch sehen, bei verschiedenen Lichtverhältnissen, bei verschiedenen Bewegungen, also schaut alles nicht schlecht aus, Patient kommt eigentlich sehr gut damit zurecht. Die Ränder der Epidese müssen mit einem Latexkleber noch nachgeklebt werden, sonst kommt es zu einer geringgradigen Abhebung. Also nur dazu, also ich möchte eins dazu sagen, diese Epidese hält 1 Jahr lang, dann ist sie vom Material her so kaputt, dass sie erneuert werden muss. Und ich komme dann noch zu den Visionen, zu den Perspektiven, wo ich dann noch ein bisschen auf dieses Thema eingehen werde. Also was ist jetzt der Stellenwert der Epidetik? Also ich glaube, ich habe bewiesen, dass die Epidetik ihren Stellenwert hat. Es ist eine Alternative oder eine Ergänzung zur rekonstruktiven Chirurgie, sollte in der Aufklärung, in der Patientenaufklärung mit berücksichtigt werden und wie gesagt, ich bin ein Fan von Hybridlösungen. Das ist mein 3D-Zentrum an der Abteilung, also diese Workstation, die wir zur Verfügung haben. Perspektivenvisionen. Also wir möchten abdruckfrei mit Digitalisierung, mit CAD-CAM-Techniken letztendlich arbeiten. Das ist zum Teil auch schon möglich. Epithesenherstellung über 3D-Printing. Ich habe Ihnen gesagt, so eine Epithese hält ein Jahr lang. Es wäre toll, wenn der Datensatz des Patienten gespeichert ist. Man drückt aufs Knopferl drauf und der 3D-Drucker druckt eine neue Epithese aus. Das ist unser Ziel. Farbveränderungen der Epithese durch Sonne, Hitze, Kälte. Ich bin schon einmal darauf eingegangen, Farbe ist ungeheuer wichtig. Im Sommer, wenn man braun ist, sollte die Epithese auch braun werden. Das ist durch phototrope Elemente durchaus realisierbar. Bei Nasenepithesen Anwärmung, Anfeuchtung der Atemluft, auch schon zum Teil umgesetzt. Eine Dynamisierung der Epithesen durch Mikromotore, Interface zu Nerven. Neue Materialien für Epithesen und Verankerungen, ich denke hier an superaerostale Gerüste mit Zirkonkeramiken und die Vision, dass in vielleicht 10, 15 Jahren der Epithetiker die Matrix für den Tissue-Ingenieurer schafft, also eine Matrix, die letztendlich dann mit Stammzellen beimpft werden kann und hier ein transplantierbares Gewebe entsteht, beziehungsweise die andere Schiene, ein Cyborg, also eine Art Maschinenmensch übertrieben gesprochen, der hier entstehen könnte. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.